Ja, hallo und herzlich willkommen hier zur Februar-Ausgabe vom Medientalk vom Landkreis Göttingen. Und aufmerksame Beobachter, die werden es gleich gemerkt haben, es ist etwas anders. Ja, wir haben nämlich diesmal hier im Kreis Medienzentrum in Göttingen uns ein Studio aufgebaut und machen das Ganze mal nicht per Videokonferenz. Und dementsprechend haben wir heute natürlich auch unsere Gäste mit parat. Mein Name ist Jennifer Bullard. Unser Thema heute, das dreht sich um Straftaten im Netz. Und wie gesagt, passend dazu haben wir wieder zwei Experten mit dabei. Das ist zum einen Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue und Jugendrichter Stefan Scherer hier vom Amtsgericht in Göttingen. Hallo
Ja,
erstmal, schön, dass ihr hier
hallo.
sind.
Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir machen es natürlich wie immer. Wenn ihr da draußen Fragen habt zu dem heutigen Thema Straftaten im Netz, zögert nicht, sie uns zu stellen. Wir haben wieder hier die Möglichkeit im YouTube Live-Chat, dass ihr da einfach eure Fragen stellen könnt, beziehungsweise hier unten läuft dann auch noch mal so eine Handynummer dann durch und da könnt ihr dann auch gerne eure Fragen an uns schicken und wir werden die dann versuchen auch aufzugreifen und vor allem auch zu versuchen, die dann zu beantworten. Wie immer. Also wie gesagt, Straftaten im Netz unser Thema. Wir werden da, denke ich mal, breit gefächert heute auf jeden Fall drüber diskutieren, wie das aussieht von Bildrechten über Sexting, Stalking, Hasspostings. Da ist auf jeden Fall viel dabei und das Ganze natürlich auch so mit Bezug auf Familie, Kinder und Jugendliche. Und wie gesagt, unsere beiden Experten habe ich ja schon mal vorgestellt und man stellt sich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen vor, wie sieht das denn eigentlich aus, so diese Arbeit eines Oberstaatsanwaltes beziehungsweise eines Richters? Man hat da so diesen Gerichtssaal vor Augen, der Oberstaatsanwalt, der dann sein Plädoyer hält, der Richter, der dann das Urteil verkündet. Jetzt möchte ich mal wissen, das ist ja wahrscheinlich nicht alles, was so Ihren Arbeitsalltag ausmacht. Wie sieht das denn aus, Herr Laue?
Ja, natürlich, was die Hauptverhandlung anbetrifft, haben Sie recht. Da gibt es den Staatsanwalt, der flammend plädiert und den Verteidiger, der sich für seinen Mandanten stark macht und den Richter, der letzten Endes entscheiden muss. Aber das ist natürlich nicht alles, was unsere Arbeit betrifft. Also insbesondere für mich im Bereich der Staatsanwaltschaft ist es natürlich so, dass wir zunächst einmal den Sachverhalt aufklären müssen. Wir müssen Ermittlungen betreiben, um überhaupt den Täter oder die Täterin im Internet insbesondere sozusagen namhaft zu machen. Und das ist eben gerade bei Straftaten im Internet ein großer Schwerpunkt, dass es darum geht, überhaupt erstmal einen Beschuldigten zu identifizieren. Unsere Staatsanwaltschaft, Schwerpunkt Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet, ist dafür ganz Niedersachsen zuständig. Und da können Sie sich vorstellen, dass es da eine ganze Menge zu tun gibt.
Genau. Herr Scherer, wie sieht es bei Ihnen aus im Arbeitsalltag?
Ja, tatsächlich sind wir in der Hauptverhandlung natürlich im Gerichtssaal und verhandeln dann über diese Fälle. Aber das darf nicht drüber hinwegtäuschen. Wir haben natürlich als Grundlage für diese Fälle die ganze Geschichte, die vorausging. Wir haben die Akten, die wir bearbeiten. Das heißt, wir sitzen nicht jeden Tag ununterbrochen im Gerichtssaal, sondern es ist schon viel auch Aktenarbeit, die damit verbunden ist.
Und wir wollen uns ja, wie gesagt, heute so ein bisschen anschauen, wie das denn eigentlich aussieht mit der Gefahr im Netz, wie Täter und Opfer sozusagen da aussehen. Also, wer sind die Täter und Opfer eigentlich? Wie gesagt, wir wollen darüber gehen von Bildrechten, Sexting, Stalking, Hassposting, Schockanrufe wollen wir auch noch mal ganz kurz thematisieren und am Ende dann den Umgang mit Cybercrimes. Also, wie kann man da eigentlich den ganzen Geschichten sozusagen, den ganzen Delikten, die da passieren, auch habhaft werden. Und wir beginnen, wie gesagt, mit Gefahr aus dem Netz. Was sind denn da eigentlich so die aktuellen Schwerpunkte bei Delikten, die im Internet passieren? Herr Scherer.
Also, ich kann das aus meiner Praxis natürlich jetzt nur schildern. Es gibt ja jede Menge Untersuchungen dazu, auch von anderen Seiten, Kriminologen, Polizei, viel Daten, die vorhanden sind. Aber aus meiner Praxis muss ich sagen, also was bei uns im Gericht landet, ist doch häufig das, was wir vorher auch kannten als Alltagskriminalität. Also zum Beispiel ein großer Bereich Netz. Straftaten ist auch Betrug. Das ist ein Schwerpunkt der Fälle, die ich eigentlich auf dem Tisch habe. Auch das ist ja Netzkriminalität in gewisser Weise. Gerade wenn es nämlich um diese Fälle von eBay-Betrügereien geht. Sind viele Fälle. Das ist aber nicht der Bereich, um den es eigentlich geht bei dem Bereich Cybercrime. Und was wir da sonst so haben in dem Bereich, muss ich ehrlich sagen, es sind gar nicht so viele Fälle. Die meisten Fälle, also die Straftaten, die am meisten vorkommen, sind doch noch in diesem Bereich Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung. Das sind so die, Delikte, die am häufigsten vorkommen bei der Jugendkriminalität.
Herr Lau, können Sie das noch ergänzen?
Ja, also wie Herr Scherer schon richtig gesagt hat, ist die allgemeine Tendenz natürlich die, dass sich die Straftaten immer mehr ins Internet verlagern. Nicht? Also früher gab es vielleicht die Zechprellerei, heute gibt es den Betrug auf eBay, das hat sich verlagert, aber es gibt eben auch andere Delikte, die sozusagen aus der analogen Welt mittlerweile auch im Digitalen stattfinden, sei es nun Volksverhetzung oder Bedrohung, Beleidigung, Nötigung bis hin zu Erpressung, aber eben auch dieser Bereich Verbreitung pornografischer und kinderpornografischer Schriften. Gerade letzteres ist eben wirklich auch Gegenstand von Internetkriminalität weit verbreitet, aber eben auch die Hasskriminalität, mit der wir uns da beschäftigen. Wenn also sozusagen ja, mit Hass und Hetze da versucht wird, andere Menschen fertig zu machen, sei es nun Privatpersonen oder eben Amts- und Mandatsträger oder ja, in vielfältiger Hinsicht eben Jugendliche, Erwachsene und wie auch immer, können tatsächlich Opfer von Hasskriminalität werden. Und das findet zum ganz großen, überwiegenden Teil im Internet halt auch statt.
Und jetzt hatten wir ja in den vergangenen Jahren die Corona-Pandemie, die hat ja in vielen Teilen der Gesellschaft zu einer zunehmenden Digitalisierung geführt. Und damit verbunden, vermute ich jetzt einfach mal, gab es dann wahrscheinlich auch mehr Internetstraftaten. Wie haben Sie das vielleicht wahrgenommen? Haben Sie da vielleicht genauere Hintergründe zu?
Bitte. Also mein Eindruck ist, also auch wenn ich die Studien dazu lese, dass die Pandemie eher auch wahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass die Jugendkriminalität insgesamt eher gesunken ist. Allerdings sprechen wir da ja eben über den Bereich, den wir meistens haben, also Bereiche, in denen, ja, die gerade so im Rahmen von Veranstaltungen oder ich sag mal nachts vor den Diskotheken und so weiter passieren, das hat dann wahrscheinlich doch schon nachgelassen in dieser Zeit. Es gibt andere Bereiche, die gestiegen sind, bin aber nicht sicher, ob das mit der Pandemie zu tun hat oder ob das einfach die allgemeine Entwicklung ist, dass wir eben ja vermehrt mit Handy, Smartphone, Internet umgehen und vieles in dem Bereich sich verlagert. Ich habe schon auch teilweise die Beobachtung gemacht, dass Jugendliche in der Pandemie oder auch danach jetzt schwerer zu erreichen sind, die abgetaucht sind irgendwie und ja auch soziale Kontakte nicht mehr so richtig finden können, jetzt auch nach der Pandemie. Das ist ein Phänomen, über das sicherlich auch ja, Kinderpsychologen berichten können. Das sind Fälle, Einzelfälle, die wir haben, aber der große Bereich, glaube ich, ist durch die Pandemie nicht so beeinträchtigt worden.
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich also weniger in der realen Welt aufhält, sondern mehr im Digitalen, was ja sicherlich so war zu Zeiten der Corona-Pandemie, dass man dann zunehmend auch in so einer Art digitalen Blase leben kann, dass diese Gefahr besteht. Wenn man sich also nur noch mit bestimmten Themen befasst und die Algorithmen es dann so vorgeben, dass man auch nur noch mit bestimmten Themen sozusagen gefüttert wird und seine Informationen nur aus solchen bestimmten Foren oder Themen zieht, dass man sich dann zunehmend zurückzieht und möglicherweise auch radikalisiert. Das kann, denke ich, schon eine Folge auch sein dieser Corona-Pandemie, aber insbesondere eben eine Folge dessen, dass man sich nur noch in so einer digitalen Blase sozusagen befindet und dann vielleicht auch dazu neigt, eben in Form von Kommentaren oder, ja, oder bestimmten Postings ja, sich auch strafbar zu machen. Durch bestimmte Äußerungen, die man vielleicht so im Analogen eben nicht getätigt hätte.
Haben Sie denn da konkret jetzt hier in Göttingen solche Fälle festgestellt, dass sich da mehr radikalisiert wurde?
Also ich will das nicht einmal direkt beziehen auf Göttingen, aber ich glaube, es ist insgesamt eine Beobachtung, die man machen kann, dass eben dieses sich zurückziehen und sich dann meinetwegen auf bestimmten Telegram-Gruppen treffen und sich über bestimmte Themen, Asylpolitik, Flüchtlinge, Corona-Maßnahmen sich darüber austauscht und dann zu bestimmten Äußerungen kommt, dass das schon, ja, vielleicht nicht unbedingt nur Corona-bedingt ist, aber es ist halt ein Phänomen, mit dem man irgendwie umgehen muss.
Das heißt, wenn Sie jetzt das vergleichen mit den letzten Jahren, also es ist würden Sie dann schon sagen, dass die Jugendlichen weniger kriminell sozusagen an für sich geworden sind, also dass die Jugendkriminalität halt schon gesunken ist, aber es sich dann trotzdem so ein bisschen mehr in den digitalen Raum verlagert hat?
Das kann man vielleicht so sagen. Es ist immer schwer, so richtige Schlüsse aus den Zahlen zu ziehen. Deswegen sind da auch die Kriminologen vorsichtig, wenn sie das tun. Man kann jedenfalls feststellen, dass die Kriminalität, auch die Jugendkriminalität, in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher rückläufig ist. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, durch die Pandemie gab es mal so einen Einbruch und sonst haben wir eher steigende Zahlen. Das ist eher eine Entwicklung, die über die ganzen Jahrzehnte geht, dass wir rückläufige Zahlen haben.
Aber das ist ja eigentlich eine positive Entwicklung.
Das ist eine positive Entwicklung, das auf jeden Fall, ja.
Können Sie irgendwie feststellen, woran das vielleicht wirklich liegen könnte?
Ja, das
mehr
ist
Prävention?
Schwer zu sagen. Ja, das ist natürlich auch die Idee, dass man das damit verbinden kann. Und das ist auch gut, dass man also im präventiven Bereich viel tut, auch gerade jetzt im Bereich, über den wir jetzt sprechen. Da gibt es ja auch präventive Angebote, über die gesprochen werden muss. Und das ist gut. Und das könnte man einen Schluss ziehen, dass die präventiven Angebote wirken und wir dadurch also tatsächlich einen Rückgang in bestimmten Bereichen erzielen. Aber es ist letztlich, also ich kann es nicht beweisen, es ist vielleicht ein bisschen Spekulation auch, aber jedenfalls zeigt es, dass wir nicht ganz auf dem Holzweg sind mit unseren Maßnahmen.
Aber wie ist es denn eigentlich generell, wie agieren Kriminelle denn im Netz überhaupt? Also es gibt ja immer wieder diese Geschichten, dass man auf Internetbetrügereien hereinfällt zum Beispiel. Mhm. Also wie kann es denen überhaupt gelingen, dass das passiert?
Ja, wenn wir jetzt so einen klassischen Bereich der Internetkriminalität mal sehen, das sind diese Betrügereien, insbesondere durch sogenannte Fake-Shops, wenn also quasi Webseiten aufgemacht werden, die so halbwegs professionell daherkommen und das ist halt so ein Webshop und da wird dann angeboten, irgendwelche Elektronikartikel, iPhones zu günstigen Preisen und dann hat man zuweilen schon den Eindruck, dass dann irgendwie die Gier das Hirn frisst und man dann einfach auch gar nicht mehr so genau nachschaut und sagt, jawohl, dieses iPhone will ich haben, das ist ja 40% billiger als marktüblich. Die wollen zwar Vorkasse, aber das zahle ich natürlich gern. Und dann ist es im Grunde genommen doch kein Wunder, dass das Produkt nie geliefert wird. Und da meine ich schon, dass man sich jetzt eben im Digitalen sozusagen diese Eigenschaft bestimmter Menschen zu eigen macht, indem man einfach versucht, sie da zu locken und es gelingt eben auch in ganz, ganz vielen Fällen. Und das ist jetzt der Bereich Betrügereien in dieser Vorangehensweise. Aber wenn es jetzt um Hasspostings geht und so, dann sind das eben teilweise ja auch ganz normale Diskussionen, die zunächst einmal bestehen zu irgendeinem politischen Thema und dann gleitet das einfach ab und der eine beleidigt den nächsten und bedroht ihn und so weiter und so fort. Und ein politischer Diskurs ist plötzlich gar nicht mehr möglich, weil man fürchtet, dass man als nächstes dann Opfer von Bedrohungen und derlei Dingen ist.
Also wo ich auch schon mit einer gesunden Portion Skepsis an besondere Sonderangebote und sowas rangehen, sollte man ja auch im normalen Leben immer so ein bisschen im Blick haben, denke ich mal.
Hat vielleicht jeder von uns auch schon mal erlebt.
Also ich denke mal, so eine gesunde Portion Skepsis ist immer angebracht und auch eine gesunde Vorsicht, dass man also auch nicht zu viel von sich preisgibt. Nicht? Also wenn ich jetzt da auf meinem Facebook-Profil oder auf Instagram oder wo auch immer alle möglichen persönlichen Dinge preisgebe, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich nachher Opfer von Straftaten in welcher Konstellation auch immer bin.
Also dann doch lieber darauf achten, so auf seine Privatsphäre-Einstellungen dann zu schauen und nicht irgendwie alles zugänglich zu machen.
Absolut.
Wie sieht das denn generell aus von diesen ganzen Straftaten im Internet? Wie häufig sind da, also haben Sie da vielleicht Zahlen vorliegen, wie häufig Familien oder Kinder und Jugendliche da konkret von betroffen sind?
Also ich habe Zahlen mal mitgebracht zur Frage, wer überhaupt als Täter oder als tatverdächtige Person in Betracht kommt. Und zu den Betroffenen kann ich vielleicht auch gleich noch mal was sagen. Also hier gibt es eine polizeiliche Kriminalstatistik aus 2020 und danach ist von 125.000 tatverdächtigen Personen insgesamt sind 12.000 Personen Jugendliche, also 14- bis 18-Jährige und 11.000 Heranwachsende, das sind die 18- bis 21-Jährigen. Und wenn man sich jetzt die dazugehörigen Delikte mal anguckt, dann sind die häufigsten Delikte erstaunlicherweise bei Jugendlichen Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also das Verbreiten von pornografischen und kinderpornografischen Schriften, steht da ganz oben an, 5.300. Und bei Heranwachsenden scheint das Ganze zu kippen. Mhm. Da spielen diese Delikte eine weniger große Rolle. Da geht es dann in Richtung Vermögensdelikte, also Betrug, Fälschungsdelikte, irgendwie Ausspähen von Daten und so. Aber gerade bei den Jugendlichen gibt es eben eine enorme Zahl von Straftaten in Gestalt von verbreiteten kinderpornografischer Schriften. Und vielleicht dazu noch eine weitere Zahl bezogen auf den Bereich Göttingen, aber ich denke, das ist auch repräsentativ für andere Bereiche. Ist es so, dass zwischen 2017 und 2021 die Fallzahlen, also Verbreitung pornografischer Schriften, um 158% zugenommen haben bei Jugendlichen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, wieso ist das so? Warum zwischen 2017 und 2021 eine Steigerung von knapp 160% an Fällen? Woran liegt das? Also wahrscheinlich, weil das Angebot vielleicht größer ist, dass man sich diese Bilder leichter irgendwo herunterladen kann. Vielleicht auch, weil mittlerweile jedes Kind fast schon ein Smartphone hat und damit eben auch den Zugang zu solchen Dingen. Das kann man vielfältig wahrscheinlich interpretieren. Eine richtige Lösung finde ich da auch nicht.
Aber Herr Scherer, wie ist denn das bei Ihnen? Wenn Sie dann im Jugendgericht sind und solche Fälle dann halt auch verhandeln, kommt es da nicht auch mal irgendwie auf die Gründe an, warum sowas dann verbreitet wurde?
Völlig richtig. Und das wissen wir ja auch aus diesen Zahlen. Also man spekuliert natürlich, woher kommt das eigentlich? Also das klingt ja erstmal so, als wäre das gehört ja in den Bereich des Sexualstrafrechts eigentlich. Und man ist sich eigentlich auch einig bei den Experten, das ist hier nicht der Hintergrund. Also dass gerade bei Kindern und Jugendlichen das stark verbreitet ist, ist eher ein Phänomen, was den Hintergrund hat, dass man mit solchen Bildern und wenn es eben nur so kleine Sticker sind oder auch andere Fotos oder sonst irgendwelche Darstellungen, dass man damit in Chats Leute schocken will, also böse Scherze treiben will. Also das ist eigentlich der Hintergrund. Das ist ja kein sexuell motiviertes Delikt, sondern... Und das erklärt das, warum das gerade bei den Jüngeren so viel angestiegen ist, sondern eher ja unbedarfter Umgang damit und so die Lust daran, irgendetwas ja Schockierendes zu schicken im Chat. Und da gibt es tatsächlich auch einige Fälle, die mir aus der Praxis bekannt sind, die dann auch auf den Tischen der Staatsanwaltschaft und des Gerichts landen und in denen wir das verhandeln müssen. Und da zeigt sich das dann eigentlich immer, also ich habe es noch nie anders erlebt, dass es in solchen Fällen dann eben doch nicht sexuell motiviert ist, sondern ja, böse Scherze sind, die auch gar nicht richtig reflektiert werden. Also was da alles dranhängt und dass da gar nicht so eine Absicht hintersteht. Und man könnte jetzt, liegt natürlich wieder der Verdacht nahe, möglicherweise liegt es auch daran, dass in der Pandemie der Chatverkehr angestiegen ist, ich weiß, das kann man wahrscheinlich sogar messen, das weiß ich aber nicht, dass eben viel mehr geschattet wurde, viel mehr die sozialen Kanäle genutzt wurden, als die im echten Leben.
Und wie gehen Sie dann vor, wenn Sie so einen Fall bei sich auf dem Tisch liegen haben?
Also wir bekommen ja dann erstmal den Fall geliefert von der Staatsanwaltschaft, die Akte zu uns schickt. Wir sind ja noch nicht ganz elektronisch. Wir bekommen das also als Papierakte auf den Tisch und wir, ja, als Richter guckt man sich das dann an, muss dann den Termin festlegen, lädt die Leute zum Termin ein. Das heißt also auch, die Betroffenen, die Täter in dem Fall, werden sich dann persönlich vor Gericht verantworten müssen. Die kommen in die Gerichtsverhandlung und werden dann dort verurteilt, wenn ihre Täterschaft bewiesen wird.
Was haben Sie da für Reaktionen so erlebt?
Die Reaktion ist genau das, was ich gerade so geschildert habe, dass also versucht wird zu erklären, dass man sich dabei nichts Böses gedacht hat, dass man ja nur damit einen Witz machen wollte. Und regelmäßig ist es eigentlich so, wenn die Leute dann im Gerichtssaal sitzen, also die Täter, dann sind sie jedenfalls auch schon so weit, dass sie darüber nachgedacht haben. Das ist also doch auch alles keine gute Idee war. Und meistens ist es schon so, dass sie dann das längst eingesehen haben im Lauf des Verfahrens und sie dann vor Gericht auch sagen, zugeben, dass es also eine schlechte Idee war und dass ja, ihnen das klar geworden ist im Lauf des Verfahrens.
Also ist da sozusagen die Zahl von Wiederholungstaten so gut wie nicht existent, würden Sie sagen?
Ich würde sagen, dass das unwahrscheinlich ist, dass sich das wiederholt. Also so wie das generell eigentlich bei solchen Delikten im Kinder- und Jugendalter ist, häufig lassen die Täter sich dann doch noch ganz gut beeinflussen. Und also unsere Statistiken zeigen das jedenfalls im Großen und Ganzen, dass die überwiegende Mehrheit dann nicht wieder auffällig wird. Und das wird da sicher auch so sein, weil ja doch sehr viel dranhängt. An Ermittlungsmaßnahmen auch, das kann ja Herr Laue sicherlich auch noch besser schildern. Also das hat ja alles einen großen Vorlauf. Man kommt ja nicht nur zum Gericht, sondern vorher gab es schon eine ganze Menge anderer Maßnahmen, die die ganze Familie auch betreffen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die polizeiliche Durchsuchung.
Ja. Also Herr Scherrer hat ja nun gerade geschildert, wie er sozusagen dann auf den Beschuldigten oder in diesem Fall dann den Angeklagten oder die Angeklagte trifft, wenn ja schon ein ganzes Verfahren vorweggegangen ist. Wir nennen das strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Und gerade in diesem Bereich, den Herr Scherrer jetzt gerade angesprochen ist, hat WhatsApp-Gruppen, Chat-Gruppen und so, da ist es ja häufig so, dass zunächst einmal ein Handy eines Mitgliedes einer bestimmten Gruppe, das wird irgendwie ausgewertet und plötzlich sieht man, dass in dieser Gruppe dann heftigst irgendwelche sogenannten Sticker, sei es kinderpornografischen Inhalts oder eben auch volksverhetzenden Inhalts, dass die getauscht werden und hin und her geschickt werden. Und dann sieht man natürlich, von wem kommt das, dann finden Folgemaßnahmen statt, dann wird also ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss eingeholt durch die Staatsanwaltschaft, dann wird bei diesen Familien ja durchsucht. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass dann morgens um 6 die Polizei an der Tür klingelt mit dem Durchsuchungsbeschluss und dann im Auftrag der Staatsanwaltschaft nun da so eine Wohnungsdurchsuchung durchführt bei schwerwiegenderen Delikten. Und das alleine ist ja schon, denke ich mal, ein erzieherischer Aspekt. Also da hängt der Familienfrieden wahrscheinlich etwas schief, wenn sowas gelaufen ist. Und dann findet da die Auswertung statt dieses Gerätes. Und man trifft auf weitere strafrechtlich relevante Inhalte. Das liebgewonnene iPhone wird beschlagnahmt und letzten Endes als Tatmittel womöglich sogar eingezogen. Also das sind alles Dinge, die wirken natürlich. Und aus meiner Sicht wirken die auch zu Recht. Und das sollte eigentlich auch dazu führen, im Erwachsenenbereich, dass man, wir reden von Spezialprävention, so etwas nicht mehr macht. Im Jugendbereich steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, aber da glaube ich auch, dass der Jugendrichter dann eine erzieherisch sinnvolle Maßnahme trifft, um diese Leute in Zukunft davon abzuhalten, solche Dinge zu verbreiten. Und genauso wie Herr Scherrer meinte, dass man sich im Bereich Kinderpornografie gar keine Gedanken darüber macht, dass das strafrechtlich relevant ist, macht man sich auch im Bereich dieser Hasskriminalität beziehungsweise dieser Volksverhetzung auch keine Gedanken, dass es vielleicht strafbar sein könnte, wenn ich da irgendwelche Memes verschicke mit KZ-Häftlingen und Zusatz konzentriert euch oder mit Adolf-Hitler-Bildern oder mit schlimmsten Äußerungen in Bezug auf Geflüchtete und. Das findet man wahrscheinlich sogar eher interessant, wenn man so etwas verschickt, ohne sich da tiefergehende Gedanken zu machen. Und ich finde, da sollte man irgendwie Aufklärungsarbeit leisten, auch in die Schulen gehen, das findet ja auch statt, und eben auch Bescheid geben, dass so etwas strafbar sein kann und dass das ganz schnell eben nach hinten losgehen kann, wenn man solche Sachen da verbreitet.
Ich glaube, gerade so, wenn Sie es ansprechen mit der Schule, im Geschichtsunterricht wird das ja meistens auch erst später behandelt, diese ganze Phase, sage ich mal, Zweiter Weltkrieg. Also, dass man es vielleicht einfach nochmal früher sozusagen aufgreifen sollte.
Ja, das weiß ich nicht. Also unsere Beschuldigten sind teilweise schon so weit, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, dass man weiß, was da so im Dritten Reich passiert ist. Und aber ich glaube, es ist auch ein Stück weit cool, in Anführungszeichen, dann vielleicht solche Inhalte zu verbreiten. Und ja.
Wir haben noch eine Frage reinbekommen, weil Sie haben ja gerade so ein paar Zahlen auch mal genannt. Und zwar heißt es hier, interessante Zahlen, wer verbreitet denn pornografische Inhalte unter Gender-Aspekten?
Dazu kann ich so im Prinzip erstmal gar nichts richtig.
Aber können Sie uns vielleicht noch genauer sagen, diese ganzen Straftaten, von denen wir jetzt gerade auch so ein bisschen gesprochen haben, ist das mehr, sage ich mal, dass es mehr männliche Jugendliche machen, es ist mehr weibliche Jugendliche, kann man das gar nicht so genau sagen, oder?
Also, ist schwer zu sagen. Nach meinem Eindruck sind es wahrscheinlich eher männliche Jugendliche, die das so machen. Ich kann jetzt aber auch nicht ausschließen, dass das bei weiblichen Jugendlichen genauso passiert. Ein weiterer Aspekt, der gerade dieses Verbreiten von Kinderpornografie anbetrifft, sind ja diese Bereiche aus dem sogenannten Sexting. Ich weiß nicht, ob Sie darauf noch zu sprechen kommen.
Wir können es auch gerne jetzt schon ansprechen.
Ja, denn da ist es ja häufig so, dass man erstmal vielleicht sogar nur so im 1-zu-1-Chat sich da irgendwelche anzüglichen Dinge schreibt, die auch so sexuell intendiert sind, und dass man dann dazu übergeht, vielleicht auch mal so Fotos von sich in anzüglichen Positionen und so weiter zu schicken, und dann ist irgendwann die große Liebe ist beendet und der Freund schickt dann die Bilder von seiner Ex in irgendwelche Klassengruppen oder sonst was. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das, wenn das schon in Richtung pornografischer Inhalte geht, für sich genommen natürlich auch eine Straftat ist, nämlich auch wieder das Verbreiten pornografischer Inhalte an unter 18-Jährige. Das ist dann in jedem Fall strafbar, wenn es um Kinderpornografie geht auch. Und das sind dann Delikte, die quasi vor diesem Hintergrund entstehen. Oder eben das Recht am eigenen Bild verletzend, was auch eine Straftat ist. Von daher kann ich eigentlich nur dazu raten, dass man sich jetzt nicht unbedingt da in solchen anzüglichen Posen da irgendwie fotografiert, ablichtet und das da irgendwie in den Chat gibt oder überhaupt verbreitet.
Wie sieht es denn eigentlich nochmal so strafrechtlich bei Kindern und Jugendlichen dann aus? Sie haben ja schon gesagt, dass es dann auch eher so erzieherische Maßnahmen dann gehen sollen. Manchmal reicht es ja dann schon sozusagen das Ganze, was vorab passiert ist. Aber wenn Sie dann sonst nochmal ein Urteil sprechen, wie fällt das denn so in der Regel aus?
Ja. Also dazu muss man wissen, dass wir im Strafrecht unterscheiden. Also beim Erwachsenenstrafrecht haben wir als Strafen eigentlich die Geldstrafe und die Freiheitsstrafe. Und im Jugendbereich sind wir da sehr offen und kreativ. Also wir können sogar also individuell geschnittene Maßnahmen als Strafe, sage ich jetzt mal, im Urteil aussprechen. Das sind erzieherische Maßnahmen und das ist ja der Sinn im Jugendstrafrecht, dass wir erzieherisch wirken. Deswegen sind wir da sehr viel freier. Wir können uns also Maßnahmen auch ja, ausdenken, sage ich mal, die dann umgesetzt werden. Es ist natürlich so, wir müssen auf das vorhandene Angebot zurückgreifen. Und deswegen sind wir immer froh, wenn es Angebote gibt in der Jugendhilfe, Kinder- und Jugendhilfe-Angebote, wie zum Beispiel soziale Trainingskurse. Und wir haben zum Beispiel ein Leseprojekt. Also solche Sachen, die sind im Schwung und kommt immer mal wieder was Neues dazu. Und ich denke, dass auch in diesem Bereich medienpädagogisch sicherlich auch neue Angebote entstehen werden, die wir dann auch aufgreifen als Jugendgericht. Also das wäre dann unsere Reaktion, je nachdem, was wir eben erzieherisch für sinnvoll halten. Und Sie haben schon gesagt, also an sich ist das ganze Verfahren, wirkt ja auch erzieherisch. Und das muss man auch mit berücksichtigen.
Wahrscheinlich dann auch so ein bisschen auf das Umfeld der betroffenen Person, wenn die das dann halt auch nochmal mitbekommen.
Natürlich, genau. Das spielt ja alles eine Rolle. Und wir können dann und müssen auch ganz speziell auf den Einzelnen gucken und dafür ja eine passende Maßnahme finden.
Genau, wir haben jetzt hier nochmal ein paar Fragen. Wie alt sind die Jugendlichen? Können Sie ein bestimmtes Alter nennen, von dem wir jetzt gesprochen haben? Herr Laue, Sie hatten ja die Zahlen nochmal.
Also ich sprach ja vorhin von den Jugendlichen zwischen 14 und 18, wo sich diese Fallzahlen wirklich enorm entwickelt haben. Es ist aber auch bei unter 14-Jährigen tatsächlich zu beobachten. Wobei, wie gesagt, scheinbar dann ab 18 das Interesse, was solche Dinge anbetrifft, eher zurückgeht und man sich dann ich will nicht sagen verlagert, aber dann eben andere Straftaten begeht, die mehr so in Richtung Betrug und dergleichen mehr gehen. Insgesamt ist es natürlich so, dass wir unter strafrechtlichen Gesichtspunkten im Jugendstrafrecht ohnehin erst mit bei 14 Jahren sozusagen die Grenze haben zur Strafmündigkeit. Mhm. Nicht? Bei unter 14-Jährigen wird es andere erzieherische Maßnahmen geben, die dann sozusagen einwirken auf den Jugendlichen oder auf das Kind. Wir sprechen ja dann von Kindern. Aber da greift das Strafrecht nicht, aber sicherlich andere erzieherische Maßnahmen. Richtig. Ja. Die dann, wenn solche Fälle eben in der Schule bekannt werden oder die überhaupt aufgedeckt werden, wenn so etwas passiert.
Wir haben noch ein paar weitere Fragen. Also einmal, dass nochmal der Begriff Sexting vielleicht erklärt wird. Ab wann ist es denn Sexting sozusagen? Was macht Sexting aus?
Ja, es ist ja im Grunde genommen so eine Wortneuschöpfung. Die kann man mit Inhalt dermaßen ja ausfüllen, dass man sagt, also wenn es darum geht, also insbesondere erst einmal irgendwelche ja, sexuell intendierten Texte sich hin und her zu schicken, wenn die dann weitergeleitet werden, ist es schon unschön. Wenn es aber halt dahin geht, dass man sozusagen aufgefordert wird, Mensch, mach doch mal ein Bild von dir in der und der Pose und dann macht man das und nachher landet das Ganze irgendwo im Internet, dann sind wir ja wirklich im strafrechtlich relevanten Bereich und das ist eben diese Form von Sexting, die ich meine. Und da sollte man dann auch wirklich versuchen, zunächst einmal so etwas von vornherein natürlich zu vermeiden, das ist ganz klar. Aber wenn es dann eben soweit ist, dass man sich wendet auch an den Social-Media-Anbieter, an die Plattform, Facebook oder wie auch immer, dass diese Inhalte gelöscht werden, das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, dass man sich gut überlegen sollte, ob man damit nicht zur Polizei geht. Und das würde ich dann schon auch dazu raten und so etwas anzeigt, weil man dann eben mit strafrechtlichen Mitteln sozusagen dagegen auch vorgehen kann.
Genau, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben nochmal zwei weitere Fragen vorab, nämlich die Straftaten von Jugendlichen haben abgenommen. Alles, was Sie schildern, schreit danach, Prävention wirkt. Was brauchen wir da konkret? Wer kann das tun?
Herr Scherer. Präventionsangebote, also natürlich sind da die Schulen ganz vorne mit dabei und da passiert ja auch viel. Die Schulen greifen ja auch wiederum zurück auf Angebote von anderen Anbietern. Wir sind ja im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe da jetzt angesiedelt mit den Maßnahmen und da muss investiert werden, da wird auch investiert, aber es ist, sage ich auch immer gerne bei solchen Gelegenheiten, da kann man eigentlich nicht zu viel investieren, da muss immer auch noch mehr investiert werden in diesem Bereich, um solche Angebote zu schaffen. Und natürlich ist es am besten, das an den Schulen auch mit anzusiedeln, weil wir kommen ja ins Spiel, wenn einiges schiefgelaufen ist in Einzelfällen. Und es ist ja natürlich präventiv viel besser, schon vorher und auch möglichst viele zu erreichen, damit man ja da wirksam auch Präventionsmaßnahmen ergreifen kann. An der Stelle möchte ich mal ein lobendes Wort auch für unsere Polizei äußern. Also es gibt auch bei der Polizei ja viel Präventionsangebote und Arbeit, auch in Zusammenarbeit mit den Schulen. Das ist also eine gute Sache.
Genau, da wollen wir bei unserem nächsten Medientalk übrigens auch nochmal drauf eingehen. Wir haben jetzt hier noch eine andere Frage, nämlich ich habe als Lehrkraft von einem Opfer im Klassenchat eine Benachrichtigung über einen Vorfall erhalten. Welche Schritte empfehlen Sie da? Herr Scherer.
Also zunächst mal ist klar, dass man ins Einzelgespräch gehen
vielleicht
muss.
Vielleicht noch ganz kurz, und was empfehle ich Eltern, was können sie tun? Genau, das ist noch eine Ergänzung zu der Frage.
Genau, also zunächst mal muss man irgendwie ins Einzelgespräch gehen und dann ja auch mit den Eltern beraten, wie es weitergehen soll. Also es wäre eine Alternative, dass man das in der Klasse thematisiert. Das kommt jetzt so drauf an, was das für ein Fall ist und welche Dynamik der so hat. Also solche Fälle sind mir jedenfalls auch bekannt geworden, in denen das im Klassenverband eine Rolle gespielt hat und das auch gut aufgelöst werden konnte in der Besprechung in der Klasse, muss aber nicht die Patentlösung sein. Also das kann man immer nicht so allgemein sagen. Wenn man jedenfalls nicht weiter weiß, würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch die Polizei einzuschalten. Und das heißt nicht unbedingt sofort, dass gleich das ganze große Verfahren losgeht, sondern die Polizei kann ja auch, er hat viel Präventionserfahrung und kann da auch vielleicht ganz gut beraten, wie man da vorgeht. Und gerade im Bereich Schule und Polizei gibt es sogar entsprechende Vorgaben. Also es gibt so einen Erlass, Kultusministerium und Innenministerium, auch das Justizministerium ist dabei, die Zusammenarbeit zwischen Schule, Polizei und Justiz regelt, und das System sollte dann auch genutzt werden.
Und die Eltern dann natürlich auch informieren.
Die Eltern sind natürlich immer mit dabei.
Ja, wir haben ja jetzt gerade schon mal, wir haben noch eine Frage. Ja, das ist schön, wir kriegen heute viele Fragen rein. Wie erleben Sie denn die Eltern, Familien von jungen Menschen, die Straftaten im Netz begehen?
Tja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Konstellationen, aber ich habe es also sehr häufig erlebt, gerade auch in diesem Bereich, wenn dann in diesen Chatgruppen da Sachen verschickt werden und der Jugendliche wird jetzt nun quasi von der Polizei zur verantwortlichen Vernehmung geladen, dass die Eltern dann auch mitkommen und dass das dann ohnehin den Betroffenen, den Beschuldigten schon hochnotpeinlich ist und dass da auch schon erzieherisch von den Eltern sozusagen auf sie eingewirkt wird. Das ist so der Idealfall. Dann braucht es, glaube ich, gar nicht mehr eine große Einwirkung durch den Jugendrichter. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, in denen man eben dazu steht, was man da so geschrieben hat, und in denen man da eine gewisse Hartleibigkeit auch erweist. Und dann sind dann eben auch entsprechende jugendstrafrechtliche Konsequenzen zu erwarten. Also man erlebt so eine und solche. Ich denke mal, weit überwiegend herrscht dann tatsächlich auch ein Einsehen bei den Betroffenen.
Und ich wollte jetzt nochmal ein bisschen auf Bildrechte auch zu sprechen kommen. Wie sieht es denn da generell aus? Was sollten Kinder und Jugendliche da beachten, beziehungsweise was könnten Eltern da auch ihren Kindern vielleicht schon vorab irgendwie beibringen, was sie beachten sollten?
Also ich sagte es ja eingangs schon, dass eigentlich der ideale Weg wäre, möglichst wenig von sich preiszugeben und auch möglichst wenig irgendwelche Bilder von sich ins Internet zu stellen. Natürlich bei den Influencern und so weiter ist es klar, da möchte man wirken, da möchte man sich zeigen, da möchte man, aber man muss eben auch damit rechnen, dass diese Bilder oder auch andere Dinge, die man da so von sich preisgibt, persönliche Dinge, auch genutzt werden können zum eigenen Schaden. Und bei den Bildrechten ist es eben auch so, dass ich dass natürlich die Möglichkeit besteht, dann ein Bild, was ich ins Internet von mir stelle, dass das missbraucht wird, dass das weitergeleitet wird. Das muss ja nicht mal irgendwie in diesen Bereich Sexting gehen, sondern es kann ja auch ein Bild einfach genommen und in einen komplett anderen Zusammenhang gestellt werden. Und da gibt es nun mal das Recht am eigenen Bild. Und wenn ich quasi unter Verstoß gegen dieses Recht am eigenen Bild, also irgendwelche Fotografien von Menschen verbreite, ohne dessen Einverständnis, dann ist das ein Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz und das ist auch eine Straftat. Also so viel zu Bildrechten. Das kann eben auch tatsächlich strafrechtliche Relevanz haben, wenn ich einfach Bilder von anderen Personen da irgendwie verbreite.
Eltern sollten dann auch darauf achten, nicht unbedingt Fotos von ihren kleinen Babys oder sowas oder Kleinkindern
zu posten. Absolut, ja. Das ist ja ein Phänomen, das ja uns auch als Elterngeneration schon beschäftigt hat. Also dass ja, das zwar einerseits ganz schön ist, dass man ständig sich austauschen kann und sich Bilder hin und her schicken kann, aber dass das auch diese Dimension hat, das mussten wir, glaube ich, alle erstmal lernen. Und ja, das ist aber, glaube ich, im Bewusstsein schon tief verankert jetzt, dass man da vorsichtiger mit umgeht und beispielsweise jetzt keine Nacktbilder der Kinder aus dem Sandkasten oder so. Also das ist, glaube ich, heute weit verbreitet, dass die Erkenntnis, dass man das nicht mehr ins Netz schickt.
Ja, ja, man muss halt wissen, das Internet vergisst nicht. Also wenn so etwas da erstmal irgendwo kursiert, dann ist es unheimlich schwer, so ein Bild wieder loszuwerden.
Rückwärts suchen und sowas.
Ja, genau. Wayback-Maschinen, was es da alles gibt.
Ja, auf jeden Fall. Seit Juli 2020, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, gibt es ja jetzt die Zentralstelle für Hasskriminalität hier in Göttingen. Und Sie haben ja schon so ein bisschen was erzählt, auch so, was Hasspostings anbelangt. Wie ist das denn eigentlich konkret, wenn man jetzt vom Hass im Netz betroffen ist? Was sollte man da tun? Sollte man das erstmal ignorieren und irgendwie gar nicht darauf reagieren? Oder ab wann ist sozusagen der Punkt gekommen, da sollte man sich jetzt wirklich mal wehren?
Also ein Aspekt ist natürlich der, dass bestimmte Straftatbestände an bestimmte Antragsfristen gebunden sind. Wenn es jetzt um eine Beleidigung geht, dann habe ich 3 Monate Zeit, ab Kenntnisnahme von dieser Beleidigung einen Strafantrag zu stellen. Deswegen kann ich nicht empfehlen, da erstmal zuzuwarten, ein halbes Jahr, um mir dann zu überlegen, jetzt werde ich vielleicht doch mal eine Anzeige erstatten, dann ist es zu spät. Also da sollte man sich schon relativ klar und schnell darüber Gedanken machen, ob man so etwas zur Anzeige bringt oder nicht. Und der andere Aspekt ist natürlich der, dass ich persönlich nur dazu raten kann, einerseits diese strafbaren Inhalte zu melden bei dem jeweiligen Provider. Es gibt ja also keine Social-Media-Plattform, bei der man so etwas nicht melden kann. Das ist das eine. Aber sinnvoller wäre natürlich auch gleichzeitig oder vielleicht auch ja, sofort eine entsprechende Anzeige zu erstatten bei den Strafverfolgungsbehörden. Und da gibt es Online-Portale, auf denen man so etwas melden kann, auch von unserer Zentralstelle www.hassanzeigen.de heißt diese Meldeplattform. Und da kann man ganz leicht, es gibt auch eine Hilfestellung dazu, Erklärvideos, ganz leicht Screenshots hochladen, all das eingeben, was man braucht, damit wir als Strafverfolger diese Sachverhalte verfolgen können. Wir nehmen das auf, wir prüfen das strafrechtlich und führen dann eben unsere Ermittlungsverfahren durch und machen das auch mit Nachdruck, weil wir halt glauben, dass Hass und Hetze einfach nichts verloren hat im Internet. Und deswegen mein Rat, melden einerseits, damit so etwas gelöscht wird, aber andererseits eben auch zur Anzeige bringen, damit diese Hasskommentare auch strafrechtlich geahndet werden.
Das heißt, es muss aber auch nicht unbedingt immer derjenige sein, der davon betroffen ist, sondern es können halt auch BeobachterInnen sein, die sehen, okay, da wird jetzt hier jemand gerade heftig angegangen und ich kann das nicht mit ansehen, ich kann das so nicht stehen lassen, dann auch da aktiv werden.
Ganz genau. Also es ist ja nicht nur so, dass das Opfer von Hasskriminalität Anzeige erstatten kann, sondern eben auch, wie Sie sagen, dritte Personen, die so etwas zur Kenntnis nehmen. Es müssen ja nicht einmal Verfahren sein wegen Beleidigung oder ehrverletzender Delikte, sondern es gibt ja auch genug andere Sachen, verfassungswidrige Symbole, die da gepostet werden oder eben volksverhetzende Inhalte, das Auffordern zu Straftaten bis hin zu Mordaufrufen zum Nachteil von Politikern, das Billigen von Straftaten, wenn die Ermordung dieser beiden Polizisten in Kusel letztes Jahr im Januar regelrecht abgefeiert wurde im Internet. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie es hieß, jawohl, zwei weniger und so. Fürchterlichste Kommentare, wenn man so etwas sieht, muss man nicht unbedingt Angehöriger sein, um Strafanzeige zu erstatten, sondern das kann jede x-beliebige dritte Person auch.
Also wie im normalen Leben dann sozusagen, also nicht im virtuellen Leben, sondern halt auch im realen Leben, analogen Leben, sagen wir mal, Zivilcourage einfach zeigen, einfach eingreifen.
Ja. Ich denke, für Eltern ist auch noch wichtig, also dass man einfach das Gespräch auch sucht und den Draht zu den Kindern aufrechterhält, also dass man drüber spricht, was kursiert denn da so, oder dass man auch mal ja interessiert vielleicht mal nachfragt, ist dir sowas schon mal begegnet, dass die Kinder merken, sie können darüber reden und ihnen dann eben auch entsprechende Ratschläge vielleicht geben kann. Also es muss ja nicht alles so im offenen Netz stattfinden, sondern es gibt ja auch Gruppenchats, also mit Freunden. Manchmal sind die Gruppen dann so groß, dass man Leute auch schon gar nicht mehr kennt, aber es sind ja oft auch kleinere Gruppen, die untereinander etwas austauschen. Und ja, da verstehe ich auch, und das finde ich dann auch richtig, dass man jetzt nicht sofort damit zur Polizei geht, sondern vielleicht auch in der Gruppe das Gespräch sucht oder in der Gruppe klarstellt, das ist hier gegen unsere Regeln, wir wollen das nicht haben.
Also niedrigschwellig ansetzen.
Niedrigschwellig ansetzen und erstmal sagen, das passiert in unserer Gruppe nicht. Wenn du sowas postest, bist du draußen. Und dass man den Kindern auch klar macht, also sowas dürft ihr auf keinen Fall speichern, weiterleiten oder so. Ansprechen, löschen. Und oftmals ist es dann hoffentlich damit auch schon getan. Also vielleicht muss man dann tatsächlich auch mal jemanden aus der Gruppe entfernen. Und es ist natürlich eine Frage, was wurde denn eigentlich geschickt? Also ne, welche Beispiele sind das? Und ich kann mich an Fälle erinnern, in denen in Klassenchats tatsächlich auch nationalsozialistische Symbole getextet wurden und da die Schwelle überschritten war, die Lehrer eingeschaltet wurden und dann wurde das tatsächlich dann ein Verfahren und derjenige musste sich vor Gericht verantworten. Und ja, da muss man selber auch so ein bisschen spüren, wo ist jetzt die Grenze, wann komme ich alleine oder in der Gruppe nicht mehr weiter.
Wir haben noch mal ein paar weitere Fragen gerade bekommen. Ich finde es super, wie viele Fragen wir heute bekommen. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir die letzte Frage hatten. Wen muss ich denn ansprechen, wenn ich gerne Rat brauche und nicht das ganz große Geschütz auffahren möchte, um Polizei, Jugendhilfe, Gericht an einen Tisch zu bekommen?
Das kommt jetzt auf die Umgebung an, also in der das stattfindet. Also ich würde schon mal sagen, wenn es in der Schule ist.
Eine Anlaufstelle für Sorgen oder so?
Ja, das gibt es ja auch. In verschiedenen Bereichen gibt es das übrigens. Also Sorgentelefone, gibt es Hilfstelefone. Also solche Hotlines sind schon hilfreich. Und ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, aber ich glaube, also da gibt es im präventiven Bereich viele Anlaufstellen und im Internet auch Hinweise darauf, Stellen, an die man sich wenden kann, wo unter anderem auch Jugendliche dann am Telefon sitzen und mit entsprechender Erfahrung und so auch ja, Ratschläge geben können oder einfach ins Gespräch kommen. Das kommt jetzt darauf an, wer das ist, wer Hilfe sucht. Und für Eltern gibt es solche Angebote auch. Und je nachdem, wo das stattfindet, also Schule, klar, da bietet sich erstmal an, in der Schule das mit dem Lehrer zu besprechen. Und wenn es ein Sportverein ist, ne, gibt es entsprechende andere Ansprechpartner. Das kommt ja sehr drauf an. Ich würde auf jeden Fall niederschwellig beginnen und die Angebote vor Ort nutzen, um das Problem zu lösen. Und erst dann, wenn man gemeinsam erkennt, es ist so nicht zu lösen, es ist ein größeres Problem, dann kann man das ganz große Verfahren starten. Ich habe gerade auch schon gesagt, wenn man bei der Polizei mal um Rat fragt, beginnt auch nicht unbedingt immer sofort das große Verfahren, sondern auch da kann man sich mal erkundigen, wie geht man da am besten um. Und die wissen auch, was es für Ansprechpartner gibt. Und die können dann auch aufzeigen, ja, wie das Verfahren dann weitergeht.
Also vielleicht noch ganz kurz für diesen Bereich Hasskriminalität. Da gibt es spezielle zivilgesellschaftliche Institutionen, die eben sich einerseits präventiv betätigen, andererseits aber auch so eine Art Opferhilfe natürlich leisten. Zum Beispiel HateAid oder Hashtag Respect. Das sind Organisationen, die eben auch Opfern von Hass und Hetze im Internet eben Hilfestellung bieten. Und bei HateAid zum Beispiel ist es so, dass die auch unter anderem Prozesse finanzieren. Wenn es also darum geht, dass man zivilrechtlich jetzt jemanden auf Unterlassung verklagen will und sich einen Rechtsanwalt nicht leisten kann, dann kann man sich an so eine Institution wenden. Insgesamt ist es aber so, dass wenn natürlich das große Rad dann irgendwann mal gedreht werden soll, ansonsten gebe ich Herrn Scherer natürlich vollkommen recht, dass man erstmal niederschwellig beginnen soll. Wenn es aber dazu kommt, dass eine Anzeige erstattet wird über so ein Meldeportal wie unseres zum Beispiel, dann besteht häufig die Furcht, ist das mit Kosten verbunden, brauche ich da einen Rechtsanwalt oder da kommt sowieso nichts bei raus, das wird alles eingestellt und so. Die Sorgen kann ich eigentlich jedem nehmen. Es ist mit keinen Kosten verbunden, man braucht dafür keinen Rechtsanwalt. Man muss auch nicht selber schon wissen, ob das jetzt strafbar ist oder nicht. Das kann man ja den Staatsanwälten überlassen. Die subsumieren dann diesen Sachverhalt und stellen fest, jawohl, das ist eine strafbare Beleidigung oder Verleumdung und so. Diese Furcht kann man den Leuten nehmen, weil das nämlich häufig so eine Art Hemmschwelle ist, die da scheinbar doch besteht, wenn es darum geht, soll jetzt das große Rad gedreht werden oder nicht. Nicht? Und wie gesagt, diese Hilfsorganisationen wie HateAid oder Respect sind dann eben gerade in diesem Bereich auch präventiv tätig, wie die Polizei aber auch.
Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben noch ein paar weitere Fragen, nämlich Jugendliche haben ja auch das Bedürfnis nach Austausch im Netz. Welche sicheren Möglichkeiten gibt es? Wie sensibilisiere ich insbesondere auch jüngere Kinder für die Gefahren?
Ja, das ist einfach ein Stück weit eine Frage der Schulung der Medienkompetenz, dass man die Kinder einfach vom Elternhaus aus schon sozusagen informiert, mach dies nicht, mach das nicht, sei vorsichtig, sei behutsam, gib nicht zu viel von dir preis. Ist natürlich auch die Frage, ob man jedem Elfjährigen schon ein Smartphone zur Verfügung stellen sollte oder ob man da nicht erst später mit beginnt. Ich weiß, Kinder, die haben mittlerweile, glaube ich, alle diese Technik, aber ob das immer so hilfreich ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein großes Stück eben Schulung von Medienkompetenz, was durch die Eltern geleistet werden sollte, aber eben auch durch die Schulen oder durch andere Institutionen, die Polizei, die in die Schulen geht und ja, damit es eben gar nicht erst dazu kommt.
Und wir haben noch, kennen Betroffene ihre Möglichkeiten? Da weiß ich jetzt gerade nicht genau. Genaueres haben wir hier nicht, Betroffene ihre Möglichkeiten. Ich denke wahrscheinlich, dass es damit zu tun hat, die Möglichkeiten, um mit ja, Hass im Netz oder ähnlichen Sachen umzugehen. Wahrscheinlich wissen die es nicht immer, was sie
Ja,
dann für
das.
Möglichkeiten haben. Also dann diese Anlaufstellen, die sie jetzt bereits schon
Genau.
genannt haben.
Ja, und da ist, ich meine, das ist die positive Seite des Internets. Da hilft ja oft schon eine Suche bei Suchportalen. Und da findet man, glaube ich, schon ganz gut Ansprechpartner dann.
Genau. Ist Schule denn für Internetkriminalität bei Jugendlichen der oder ein Haupttatort, beziehungsweise Schule ein wichtiges Wahrnehmungsorgan?
Also ich glaube, was die Taten angeht, also wir sprechen immer vom Tatort. Der Tatort ist ja in dem Fall das Netz und nicht die Schule. Wir haben auch einen Bereich, also wir untersuchen das immer und also gerade das Landeskriminalamt hat auch solche Statistiken darüber, über Jugendkriminalität. Da wird auch immer von dem Bereich der Schule gesprochen. Aber klassischerweise sind das natürlich andere Delikte, die sich in der Schule abspielen, also zum Beispiel Körperverletzung auf dem Schulhof und so etwas. Beleidigung, Mobbing, das findet natürlich auch statt, aber das findet eben auch im Netz statt. Und von daher würde ich jetzt mal sagen, das muss nicht unbedingt der Tatort sein, aber natürlich ist es so, das ist ja ein wichtiger Bereich für die Kinder und Jugendlichen. Da lernen sie ihre Freunde kennen und eben auch die Leute, die Täter, ja, die nicht ihre Freunde sind. Und da spielt sich das soziale Leben natürlich ab. Und das setzt sich im Netz dann fort.
Ich möchte mal auf das Thema ganz kurz eingehen, Stalking. Wir haben es ja vorhin mal ganz kurz auch angerissen. Heutzutage bei den ganzen Messenger-Diensten zum Beispiel oder bei Social Media hat man ja da eigentlich ganz gut die Möglichkeit, da immer up-to-date zu sein, was eine bestimmte Person macht. Sei es jetzt zum Beispiel gerade bei den Messenger-Diensten, man sieht häufig den Online-Status oder zuletzt online, man sieht, wann eine Nachricht gelesen wurde. Wie kann man es denn im Bereich Stalking, sage ich mal, den Tätern ein bisschen schwerer machen?
Ja, vielleicht sollte man nicht unbedingt diese ganzen Funktionalitäten aktivieren. Das gibt ja durchaus auch die Möglichkeiten, davon Abstand zu nehmen. Man muss auch nicht unbedingt seine aktuellen Standortdaten preisgeben. Das ist ja auch sehr beliebt. Und man muss vielleicht auch nicht ständig irgendwelche Selfies machen von sich und dann posten, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Ich weiß, die Jugendlichen sehen das anders. Meine Kinder sehen das sicherlich auch anders. Aber jetzt aus Sicht eines Erwachsenen und auch aus Sicht eines Strafverfolgers würde ich es einem Stalker ja möglichst schwer machen wollen. Und das kann ich eigentlich doch, indem ich eben gerade diese Funktionalitäten einfach mal abschalte. Nicht? Also das geht. Und man kann ja auch
Das geht.
Kontakte blockieren. Das geht auch. Und vielleicht sollte man davon Gebrauch machen. Was nicht geht, ist, dass man sagt, ich ziehe mich jetzt komplett aus allem zurück. Denn das kann ja auch nicht das Ende des Liedes sein. Aber man muss halt bewusst, glaube ich, das muss man lernen, bewusst mit seinen persönlichen Informationen umgehen. Und bewusster Umgang damit kann sicherlich Stalking auch so ein klein wenig entgegenwirken.
Und dann auch so ein bisschen, vorhin haben wir es ja auch schon angesprochen, Beweissicherung mit Screenshots und sowas zum
Absolut, ja,
Beispiel. Wie ist
richtig.
das denn zum Beispiel? Es gibt ja mittlerweile auch so Fotos, die guckt man sich einmal an und dann sind sie gelöscht. Was
Ja.
kann man in dem Fall denn machen?
Na gut, ein Snapchat-Foto können Sie ja auch so, diesen Snap, den können Sie ja noch kurz per Screenshot sozusagen sichern, das geht. Das ist aber auch wichtig für den Bereich Verfolgung von Straftaten im Internet, dass man eben nicht nur das, was man da sieht, irgendwie vertextlicht und sagt, das Bild zeigt dies und das und jenes, sondern man braucht das Bild und man braucht den Kontext, in dem ein Kommentar zum Beispiel geschrieben ist und am besten noch Angaben zum Profil desjenigen, der diesen Kommentar geschrieben hat und auch zur Tatzeit. Nicht? Wenn man darüber fährt mit seiner Maus, dann gibt es ja diese Funktionalität, dass dann eben auch die genaue Tatzeit und all das eben dort erscheint. Und Die URL, also die Internetadresse, unter der dieser Kommentar verfasst ist, das sind alles Dinge, die braucht man. Die kann man aber auch schnell sichern, indem man eben diese Screenshots macht. Mhm. Beim Handy zwei Tasten gleichzeitig drücken und schon ist der Screenshot gefertigt. Eigentlich problemlos.
Wenn wir jetzt nochmal bei dem ganzen Prozedere sind, also man hat da jetzt was zur Anzeige gebracht, ganz egal, was es jetzt für ein Delikt war, was passiert dann als nächstes? Also was muss man vielleicht auch nochmal vorab beachten, wenn man Anzeige stellt?
Ja, was muss man beachten? Ich sagte es ja bei diesen Antragsdelikten, aber darauf wird man ja durch die Staatsanwaltschaft oder auch die Polizei hingewiesen, braucht es einen schriftlichen Strafantrag immer noch. Es gibt zwar gesetzliche Erwägungen, wie man das auch digitalisieren kann, aber da sind wir noch nicht so weit. Und dann ist es so, dass natürlich nach Anzeigeerstattung die Ermittlungen aufgenommen werden. Und die können nur vernünftigerweise geführt werden, wenn man eben diese Screenshots und all diese Dinge hat. Und dann wird ermittelt, wer steckt denn überhaupt hinter diesem Täter, wer hat das verfasst. Ja, das kann gehen bis hin zu Durchsuchungsmaßnahmen, Auswertungen von diesen Geräten. Bei niedrigschwelligeren Delikten reicht auch eine Vernehmung des Beschuldigten aus. Und dann sitzt am Ende des Tages der Staatsanwalt da und prüft, ist das nun ein hinreichender Tatverdacht, kann man das anklagen oder nicht? Und bejahendenfalls, wenn man sagt, jawohl, das ist strafbar, das ist ganz klar, landet dann der Vorgang beim Richter, der dann letzten Endes urteilen muss, der also sich über die Sanktionen die Gedanken macht.
Also ich kann das nur unterstützen, gerade in Stalking-Fällen, wo es also ganz wesentlich darauf ankommt, wie schwerwiegend waren eigentlich die Beeinträchtigungen. Also das ist juristisch nicht so einfach, das nachzuweisen. Und da ist es eine klare Empfehlung, also das auch zu dokumentieren. Bestenfalls natürlich klar, wenn man Bilder hat, ist es immer besser, aber wenn man die nicht hat, dann sollte man wenigstens sich Notizen machen, das aufschreiben, also ein Tagebuch führen darüber, damit man das danach auch nachvollziehen kann. Denn am Ende ist es ja so, wir sitzen dann nach einiger Zeit, über die Dauer des Verfahrens können wir ja gleich nochmal sprechen, aber dann sitzen wir im Gerichtssaal und befragen Zeugen. Und bis dahin ist vielleicht auch schon vieles aus der Erinnerung verschwunden und man vergisst einige Details vielleicht auch und es ist schon hilfreich, wenn man dann Aufzeichnungen hat.
Aber das genau wäre meine nächste Frage. Wie lange dauert das denn sozusagen, bis es dann sozusagen geahndet wird, was da passiert ist?
Ja, zunächst mal fängt das Ganze ja bei der Staatsanwaltschaft wieder an, bei Polizei, Staatsanwaltschaft.
Ja, das hängt also natürlich sehr von dem Delikt ab, nicht? Und es hängt davon ab, wie viele Beweise müssen da irgendwie erhoben werden. Ist es ein glasklarer Fall oder muss dieses elektronische Gerät erst ausgewertet werden durch die Polizei? Das kann natürlich dauern, weil die auch jede Menge zu tun haben. Und natürlich ist man bemüht, so einen Vorgang so schnell wie möglich zur Anklage zu bringen. Aber also ich kann Ihnen jetzt keine genaue Dauer von Wochen, Monaten oder. Das ist
wahrscheinlich individuell.
Es ist individuell verschieden, aber es ist natürlich, wäre wünschenswert, wenn die Strafe direkt auf dem Fuß erfolgen würde. Das ist ja auch so ein bisschen der Aspekt im Jugendrecht, dass man also nicht vergisst, weshalb werde ich hier überhaupt bestraft, sondern dass das noch in Erinnerung ist. Aber ja, ich gebe zu, da gibt es sicherlich noch Potenzial, dass man das beschleunigen könnte. Aber ich glaube, daran arbeiten wir ja auch mit Nachdruck, dass wir das irgendwie zeitnah alles tatsächlich strafrechtlich auch abarbeiten.
Das versuchen wir. Und aus Sicht des Gerichts kann ich das vielleicht noch ergänzen. Also die Dauer der Gerichtsverfahren, das schwankt natürlich auch sehr. Aber im Durchschnitt kann man sagen, also wenn man das in allen Bundesländern vergleicht, die Statistiken, dauert so ein strafrechtliches Verfahren beim Amtsgericht zwischen 3 und 6 Monaten. Wenn man es nicht besonders beschleunigt und besonders eilig macht, was uns in manchen Fällen gelingt. Aber das ist die durchschnittliche Dauer.
Also braucht man schon Geduld.
Da braucht man auch schon Geduld und es muss gut vorbereitet sein. Es ist manchmal, ist es natürlich, es ist einerseits eine Belastung, weil man also die ganze Zeit auch nicht so richtig ein Ergebnis hat. Das ist ganz klar. Aber es lässt sich nicht ändern. Wir brauchen bestimmte Vorgaben. Wir müssen bestimmte Fristen und Zeiten auch einhalten. Das gehört alles zu dem geordneten Verfahren. Und man kann es in Einzelfällen beschleunigen, aber im Durchschnitt dauert das eben schon ein paar Monate, bis man am Ende des Prozesses steht.
Und bei uns geht es jetzt ganz schnell, denn wir sind schon wieder kurz vorm Ende von unserem heutigen Medientalk. Und da habe ich noch eine allerletzte Frage an Sie, nämlich, wenn wir jetzt nochmal auf Cybercrime gucken, so einen kleinen Leitfaden vielleicht für Eltern, was sollten die und auch ihre Kinder beachten, wenn es um Straftaten im Netz geht? Was ist sozusagen das Allerwichtigste, was Sie nochmal mit auf den Weg geben möchten, Herr Scherer?
Also ich finde wichtig, gerade aus Elternsicht, dass man im Gespräch bleibt mit den Kindern, dass man die Gefahren deutlich macht, aber vielleicht nicht immer so sehr mit erhobenem Zeigefinger und mit Verboten, weil man da manchmal eben auch nicht viel mit erreicht, sondern einfach auch klar macht, dass man offen ist und dass man Gesprächspartner ist und dass die Kinder auch mal sagen können, wenn irgendwo was auftaucht, über das sie sprechen möchten, und ihnen klar machen, kommt zu uns, sprecht mit uns und dann finden wir irgendwie eine Lösung dafür. Und so bleibt man ein bisschen am Ball. Mir ist durchaus klar, dass also man nicht immer alles mitkriegt, was die Kinder so treiben, aber man kann versuchen, ein bisschen am Ball zu bleiben, im Gespräch zu bleiben.
Ja, ich kann auch nur dazu raten, achtsam zu sein im Umgang mit den eigenen Daten, mit den eigenen Informationen, nicht unbedingt alles von sich preisgeben, sich der Gefahren bewusst sein, die da im Internet bestehen, die wir ja hier auch beschrieben haben. Natürlich immer noch den guten Draht zu den Eltern halten, auch offen über Probleme sprechen und letzten Endes aber, wenn es eben hart auf hart kommt und nicht anders geht, strafrechtlich relevante Sachverhalte anzeigen. Denn da, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter, und dann muss es zur Anzeige gebracht werden, und dann gibt es eben manchmal auch nur diese große, harte Lösung des strafrechtlichen Verfahrens.
Und das behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf, auch fürs nächste Mal. Da dreht sich nämlich bei uns im Medientalk am 15. März dann alles darum, Augen auf, unsicher im Netz. Und wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, da geht es dann halt auch nochmal vor allem um Prävention. Und das war unser Medientalk für heute. Ein bisschen überzogen haben wir, aber ich denke, das ist nicht ganz so wild. Ich danke auf jeden Fall unseren beiden Experten heute, Stefan Scherer, Jugendrichter Gerne. Hier am Amtsgericht Göttingen, und Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue. Dankeschön, dass Sie heute hier waren und uns so viele Informationen mitgegeben haben. Und ich denke, damit sind wir jetzt alle bestens gerüstet erst einmal. Und den heutigen Medientalk, den könnt ihr da draußen natürlich auch gerne nochmal nachhören, und zwar im Stadtradio Göttingen. Da wird er nämlich nochmal am Freitag, den 17. Februar, ausgestrahlt um 19 Uhr auf der 107,1, und dann auch nochmal am Montag, den 20. Februar, um 11 Uhr, und steht dann auch nochmal auf der Webseite unter stadtradio-göttingen.de zum Nachhören. Ja, wie gesagt, damit sind wir für heute zum Ende gekommen. Vielen Dank auf jeden Fall, und ich freue mich auch auf jeden Fall, dass wir so viele super Kommentare heute hatten. Eine Bitte war hier noch, Kontaktadressen zu verlinken. Wir haben hier unten im Video auch nochmal ein paar Links, weiterführende Informationen. Da können wir auch nochmal weitere Kontakte einfach nochmal dazu packen, dass ihr dann halt auch nochmal nachschauen könnt und euch da auch nochmal informieren könnt. Und bis dahin sage ich, ja, wir sehen uns in einem Monat wieder am 15. März. Macht's gut!